Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Schule im digitalen Wandel». Heute bin ich ins schöne Bernische gereist, nach Zollikofen in die Blindenschule, ins Kompetenzzentrum für...
Für Sehbehinderte und Blinde. Kinder und Jugendliche, glaube ich. Ich bin nicht einmal ganz sicher. Es ist einfach Blindenschule.
Und wir haben gegenüber jemanden, wo wir jetzt gerade schon gehört haben, Christine Hofstetter, wer bist du?
Ich bin ein Fossil. Nein. Ich gebe hier Schule seit dem 1990. Also das ist schon sehr eine lange Zeit. Ich bin wirklich eine der Dienstältesten hier an der Schule. Ich bin eingestiegen zufällig. Es hat mich eigentlich nicht wahnsinnig interessiert, hier an die Blindenschule zu kommen. Ich habe dann einfach eine Stelle gesucht im 90. Ich war vorher an einer Sek-Klasse im Raum Bern und habe mich einfach noch hier auch beworben, weil ich mich auch bewerben musste für Sekundarlehrersprachen. Und die haben mich einfach genommen, zu meiner grossen Überraschung. Haben mir aber gesagt, aber los, gell, Christine, wenn du denn da arbeiten willst, es kommt jetzt das Computerzeitalter auf, also du solltest dich dann schon auch mit Computer beschäftigen. Und das hat mir gar nicht gepasst, aber ich habe gefunden, ja, musst halt. Und habe dann die Stelle angenommen. Und ja, in der Zwischenzeit ist Computer natürlich nicht mehr wegzudenken.
Du redest jetzt gerade vom Computerzeitalter. Wir sind hier an einer Schule, wo Jugendliche und Kinder zum Teil intern wohnen, zum Teil extern hierherkommen. Also der Hauptteil, hast du mir vorher gesagt, ist extern.
Ja.
Und jetzt, wie kommen denn die in Konflikt mit den digitalen Medien bei euch?
Also in Konflikt kommen sie eigentlich nicht. Sie haben ja die sehr gerne.
Und in Kontakt, sagen wir so. Ja.
Also das iPhone, oder? Ja, die meisten haben ja ein iPhone, weil es sich einfach gut eignet wegen VoiceOver. Es ist barrierefrei, absolut, von Anfang an schon. Das Apple iPhone ist das erste Smartphone gewesen, wo die Barrierefreiheit einfach so gratis mitgeliefert hat. Und das hat einfach Tradition. Aber andere Schüler haben zum Teil auch Android, auch mit Talkback. Das ist einfach das Gerät, oder? Wo alle gerne haben, wo alle brauchen, wo alle drauf zusteuern, dass es nicht haben kann. Aber wir haben natürlich auch Laptops oder Computer mit speziellen adaptierten Programmen. Also das ist zum Beispiel ein Zoom-Text, der den Text vergrößert. Oder man kann auch den Text hören. Oder wir haben auch die sogenannte Braille-Zeile, das ist die Punktschriftzeile, die man zusätzlich als Laptop anschließt. Und dann kann man auf dieser Punktschrift oder Braille-Zeile von Louis Braille kann man lesen, was man geschrieben hat. Also kann man lesen, was auf dem Bildschirm steht.
Das heisst, die kommen dann taktil auf die Punkte,
jawohl,
und dann kann man mit dem Finger drüber fahren.
Genau, die mit kommen mit elektronischen so Plastikstiftchen. Je nach Buchstaben, die man schreiben muss, kommen dann die entsprechenden Stiftli an und verschwindet wieder, wenn man die Zielenschaltung betätigt.
Jetzt, wir sind vorher an der Bibliothek vorbeigelaufen, wo wir in das Zimmer gekommen sind für die Aufnahme. Dort hat es klassische Bibliotheksbücher gehabt. Das heisst, das sind auch solche, wenn man ein Bilderbuch dort auslehnt, dann tut es den Text auch so.
Nein, da haben wir vor allem, also 99% ist eben eine Bibliothek für Kinder, ist sowieso für also sehbehinderte und normalsehende Kinder. Wir haben ein paar wenige Vergrösserungen und noch viel weniger Bücher in Punktschrift. Und eigentlich die Sammlung von Büchern in Punktschrift ist nicht wahnsinnig gross, aber die hast du gar nicht gesehen, die hast du hier im Keller. Und dann hat es noch ein paar mehr. Aber die brauchen einfach so viel Platz und sie werden nicht sehr häufig gebraucht. Man kann es im Katalog kann man schon schauen, was haben wir wo, Punktschrift, Vergrößerung oder Normalschrift, und dann findet man es schon. Aber denen würde es einfach den Raum sprengen, weil die so viel Platz würden brauchen.
Also heisst das, Braille-Schrift ist gar nicht mehr gleich wichtig, wie sie noch da war, wo du angefangen hast?
Das hat ein bisschen Nebens, jawohl. Und das ist auch wieder die Frage, ja, braucht man denn überhaupt noch Punktschrift heutzutage? Das können nicht die elektronischen Geräte das alles ersetzen. Zum Teil natürlich schon. Aber eben, ich habe schon gesagt, die Braille-Ziele, die dort natürlich auch einen weiteren Kanal besitzen von Sinneseindrücken. Wenn man zum Beispiel ständig einen Text muss hören oder wenn man muss mit Vergrößerung mühsam am Bildschirm schauen muss, ist und gerade auch eine blinde Person froh, wenn sie eben den Text gleich auch noch wirklich spüren kann, ganz klassisch mit der Punktschrift. Und zudem gibt es auch in Lift oder bei Handläufen in den Zügen Anschriften in Punktschrift oder Medikamente, werden manchmal auch mit Punktschrift angeschrieben. Und Wir Sehenden lesen ja auch noch mal gerne papierige Bücher. Wir haben ja nicht alles elektronisch. Also, das ist wahrscheinlich im gleichen Verhältnis, wie wir auch unseren Medienkonsum elektronisch haben, aber nebenbei haben wir vielleicht wieder mal ein Heft oder eine Zeitung oder ein Buch. Und da haben natürlich die Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit auch so. Also, die Punktschrift hat an Bedeutung verloren, aber sie ist nach wie vor ein Kulturgut oder auch eine Kulturtechnik, die bei uns gelernt wird. Und wo auch ganz wichtig wird bleiben.
Vielleicht einmal gerade zu meinem Grund, dass ich da bin. Ich hatte schon Schüler mit Sehbehinderung, wo dann so ein Vergrößerungsgerät kann, die Schriften können mit dem Kontrast und so einstellen. Ja. Und einmal habe ich in so einem längeren Projekt einen Kindergartenschüler gehabt, der selber blind war, der eine 1-zu-1-Betreuung von einer Betreuungsperson hatte, aber irgendwie hat er im Kindergarten gar nicht drin gelassen. Dann hat er zu mir in die 5-6. Klasse kommen, weil wir so ein Naturprojektsachen hatten. Und ich habe so gemerkt, das ist eine riesige Herausforderung, so Kind im Regelunterricht zu integrieren und habe dann irgendwie eine Schule gesucht, wo man mal fragen könnte, wie es denn einfach in so einer Institution läuft. Magst du vielleicht zuerst mal erzählen, wie läuft es denn bei euch da? Was kommen da für Kinder an? Wie sind die organisiert bei euch?
Also wir haben natürlich ganz kleine Klassen. Das sind, und je kleiner die Kinder und je komplexer ihre Herausforderungen sind, ihre Ansprüche, umso kleiner ist die Klasse. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Basisstufe 4 Schüler, Schülerinnen. Das kann vielleicht bis 6 gehen. Und in der Oberstufe haben wir eine etwas grössere Gruppe. Aber das sind wirklich kleine Lerngruppen. Und da gibt es genug zu tun, weil jedes Kind braucht individuelle Betreuung. Und da kann sein, dass wir ein Kind haben, das vollblind ist, bis leicht sehbehindert. Die brauchen alle zu verschiedenen Themen, verschiedene Hilfsmittel, verschiedene Adaptionen, verschiedene Betreuung. Sie brauchen verschieden lang, bis sie einen Auftrag erfüllt haben oder bis sie sich überhaupt organisiert haben. Und dann haben wir zum Teil auch noch Kinder mit zusätzliche Herausforderungen wie zum Beispiel Autismus oder Aufmerksamkeitsstörungen oder auch soziale Defizit. Also das ist ganz verschieden. Also wir tun sehr individuell einfach aufs Kind eingehen. Wir müssen und wir können da. Natürlich, das Klassengefühl soll ja auch Platz haben, weil es ist ja auch schön, wenn man Kameraden hat. Also das Soziale ist in einer so kleinen Klasse gleich auch ein ganz wichtiges Thema. Und das ist der Vorteil von der kleinen Klasse. Man hat eine Gruppe, aber man hat gleich auch Zeit, um sich ums Einzelne zu kümmern.
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kinder und Jugendliche hat es denn da bei euch, damit wir euch da ein Bild geben ins Internet raus?
Also gut, an einer Klasse hat es meistens 2 bis 3 erwachsene Personen, die arbeiten. Das ist sicher eine Klassenlehrperson, die Verantwortung hat. Häufig sind es 2. Also die einen arbeiten die eine Hälfte der Woche und die andere Hälfte. Und permanent ist eine Klassenassistenz auch in der Klasse. Also 2 bis 3 Leute sind eigentlich schon einfach präsent auf so einer kleinen Gruppe. Aber wenn du natürlich die ganze Institution schaust, da hat es Köche, da hat es hauswirtschaftliche Angestellte, da hat es Sekretärinnen, da hat es Techniker, Informatiker, Gärtner. Das sind etwa 225 bis 250 Mitarbeitende. Aber gesamthaft sind es etwa 100 Stellen. Also 100 Stellenprozent.
Wie kommen denn die Lernenden zu euch?
Die allermeisten mit dem Taxi von daheim. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe, die eben da die ganze Woche übernachtet. Die kommen mit dem Sonntagabend häufig mit dem Taxi und gehen am Freitag wieder mit dem Taxi. Und noch eine kleinere Gruppe, die reist selbstständig. Je nachdem, wenn sie leicht sehbehindert sind, ist es so ein Training, das ich jetzt zum Beispiel mache, schnell erledigt. Da muss man vielleicht 3-4 Mal üben. Und je stärker die Sehbehinderung ist von dem Kind oder Jugendlichen, meistens sind es dann Jugendliche vom Alter her, wenn sie ein bisschen reifer sind, kann das ein Vierteljahr bis ein Halbjahr gehen, bis er so einen Weg dann sitzt. Und dann kommen jetzt eben zum Teil wirklich selber daher. Und es hat manchmal vereinzelt, die in der Gemeinde wohnen, die können dann zu Fuß kommen. Das ist vielleicht ein auf die ganze Schule gesehen.
Und jetzt noch die Frage, ein bisschen auch anders noch gestellt. Wie kann man denn zu euch kommen als Schülerinnen und Schüler? Also, was braucht es, damit man bei euch in die Blindenschule kommen darf?
Also, du meinst jetzt nicht vom Transport weg?
Genau, her, ja. Sondern
welche Bedingungen?
Bedingungen, dass ja, es braucht, ja.
Ja, das hat sich in der letzten Zeit eben ein bisschen gewandelt. Also, als ich angefangen habe, hat es einfach geheißen, wenn man einen Visus schlechter als 0,3 hat, also man geht so davon aus, die normale Bevölkerung hat so 1,0, also 100% kann man noch sagen, Visus. Wobei, das ist auch einfach einmal eine Zahl, so ein bisschen Normalität. Und 0,3 würde bedeuten, man sieht noch 30%, also ein Drittel noch vom normalen Sehvermögen. Aber das ist natürlich einfach ein Zahlenwert. Früher hat der TIV auch sehr ernst genommen, hat man wirklich über 30%, also über 0,3 hat man nicht wollen hierher kommen. Jetzt hat sich das ein bisschen aufgeweicht, dass wir eben zum Teil auch Kinder aufnehmen mit alles Kostengründen. Wir müssen ja auch schauen, dass die Schule rentiert. Eben, wo einen Autismus noch haben, zu einer Sehbehinderung. Weil sich das vom Setting in der Klasse nicht schlecht eignet. Also Autistinnen brauchen da einen klaren Rahmen, Ordnung, klare Abläufe. Und da kommt der geburtsblinde Kind noch ganz entgegen. Und dann haben wir vor ein paar Jahren angefangen, Kinder mit Autismus aufzunehmen. Und da, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen war, haben wir einfach die Weisung bekommen, jetzt müssen wir eine Willkommensklasse, also eine Ukraine-Klasse auftun. Und da hat es viele Autisten dabei gehabt. Kinder mit Sehbehinderung ist eigentlich nicht im Zentrum gestanden. Und seitdem haben wir jetzt eben auch Kinder, also ukrainische Kinder ohne Sehbehinderung, die halt jetzt einfach gleich noch hier in die Schule gehen, weil es vielleicht irgendeine andere besondere Herausforderung mit sich bringt. Also es hat sich sehr aufgeweicht. Aber eine Sehbehinderung muss grundsätzlich gleich alle noch da sein. Das auch die IV, ja, sie hilft mitfinanzieren, vor allem die Hilfsmittel. Aber sonst sind auch die Standortkantone, die die Finanzierung tragen. Und die wollen natürlich, dass hier schon einfach in erster Linie Kinder mit Sehbehinderung in die Schule gehen.
Jetzt kommen die Lernenden hierher und ich habe gelesen, bei euch unterrichtet man noch am Lehrplan 21. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich denke, es ist viel anders als in einer Regelschule und vieles ist auch gleich. Also die Kinder sind einmal grundsätzlich Kinder mit all ihren Freuden, Sorgen, Herausforderungen und Stärken. Also die Atmosphäre ist bei uns wie in einer anderen Schule auch. Es ist einfach alles ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer, man kennt einander besser. Und eben die kleinen Klassen, die natürlich viel mehr Möglichkeiten zulassen, individuell aufs Kind einzugehen. Aber im Prinzip haben unsere Kinder auch den Lehrplan 21 mit all den Fächern, die vorgeschrieben sind. Das ist eine Möglichkeit, oder sie haben sonst Lernbefreiung, jetzt zum Beispiel von einem Jugendlichen mit Autismus, der hat einfach Entlastungstage, wo er einfach nicht in die Schule kommen muss, weil es ihm sonst zu viel ist. Und ja, das bringt es auf die Länge. Vielleicht ist im ersten Moment für die Klassenkameraden ein bisschen gemein, dass er wieder daheim bleiben. Aber andererseits ist er dann wieder besser zu Weg und mag besser arbeiten, wenn er die restlichen 4 Tage da ist.
Jetzt habe ich zum Lehrplan 21 ganz viele Fragen. Die erste, einfach kannst du mir einen kurzen Einblick geben? Also Sportunterricht, ich meine, das muss ja anders laufen als bei uns.
Ja, das ist schon so. Da muss natürlich die Sicherheit in erster Linie im Vordergrund stehen. Das ist auch nie eine Lehrperson aufs Mal. Das sind mindestens 2 oder eben 3 oder je nachdem sogar 4. Und dann sollte man einfach viel an die Hand geben, dass man das zweite rennt. Also es gibt ja Blind Jogging, wo man verbunden ist durch ein Band oder durch ein Stecken. Also man macht vieles in Begleitung. Oder ein stärkeres Kind, also stärker von der Sehbehinderung her, also es sieht besser, dort manchmal auch ein schwächeres. Also auch mit einer stärkeren Sehbehinderung aufführen, das ist dann auch im Turnen auch möglich, wenn es nicht gerade eine Aufgabe ist oder ein Sport, der voll drauf geht. Man muss natürlich auch taktile Leitlinien machen. Das kann man machen mit Matten am Boden, dass man weiss, sobald man neben der Matte steht, ist man immer noch auf einem guten Weg. Oder man kann Säle spannen oder Pfosten. Es muss einfach taktil dann manchmal auch abgesichert sein. Oder auch Matten an die Wand, dass wenn es volle Pulle rennt, dass es eben nicht in die Wand rennt. Also da muss man sich schon ein bisschen mehr überlegen, was man für die Sicherheit investiert, weil das ist ganz klar. Da braucht es viel mehr. Oder? Aber es gibt auch Sachen, also zum Beispiel Geräte, Sport oder irgendein Parkour, wo man mit den Schülern nachher wirklich ganz in Ruhe durchgeht, schauen, so geht es und so und so. Und dann können die Kinder dann nachher auch selber machen. Aber es ist schon so, geburtsblinde Kinder können natürlich so einen komplexen Ablauf wie Hochsprung, das ist fast nicht möglich. Oder wir sehende Menschen, wir lernen nicht viel durch Imitation, einfach abschauen. Und da können die Geburtsblinden nicht. Und die haben da schon einfach ihre Grenzen mit dem Bewegungsablauf. Dafür haben die zum Teil vielleicht bessere Ohren, dass sie mit Klickgeräuschen können sofort merken, wenn sie sich an einer Wand nähern und 10 cm vor der Wand stoppen, weil sie eben hören, jetzt bin ich an der Wand. Also die haben dann wieder andere Fähigkeiten.
Also ich sehe, eigentlich sind es ähnliche didaktische Prinzipien. Du hast jetzt vorher vom Vorzeigen nachmachen, vom Begleiten geredet auch. Ja. Aber unter dem Strich Technik, wenn man dort ankommt, ist eine andere.
Ja, vielmals schon. Und man muss auch nicht meinen, wir können jetzt einfach, vor allem blinde Kinder, ich rede jetzt bewusst von den blinden Kindern, weil die einfach wirklich das Nachahmen, das fehlt ihnen. Und wenn sie dann noch von Geburt an blind sind, ist es sowieso schwierig. Dann muss man andere Maßstäbe setzen. nicht ums Verworgen wollen, dass die jetzt irgendeine Technik können, die sie gar nicht können. Das frustriert ja alle. Und dann findet man andere Möglichkeiten. Wir haben auch Klingelbälle, wo man am Boden anschiessen kann und dann hört man, wo die sollen und ganz gut hören. Wo ist jetzt der Ball? Wo hat er jetzt aufgehört zu klingeln? Oder? Und dann den holen. Das ist eine Fähigkeit, die Blinde natürlich ausgeprägter geübt haben als zum Beispiel Sehbehinderte. Also von dem her gesehen ist das Fördern, das Ermutigen, Selbsterfahrung, Selbstwirksamkeit ist genau gleich wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger als mit sehenden Kindern. Oder?
Sprachunterricht kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. In der Mathe, jetzt klischeemässig sage ich mir einfach einmal, da geht es vor allem ums Kopfrechnen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist schon ein bisschen Klischee. Kopfrechnen kann ja heutzutage sowieso niemand mehr. Nein, wir haben natürlich auch im Keller unten, da hast du jetzt nicht gesehen, wir ganz viele Hilfsmittel, taktil, oder? Da ja. Haben wir hunderte Felder, Häuser sogar, Kubikmeterhäuser, wo man wirklich erfahren, begreifen, was ist ein Kubikmeter. Und wir haben ganz, ganz viele Hilfsmittel, also NMG, sage ich dir, glaube ich, wir jetzt auch Modell, taktile Pläne, Tierpräparat, also da haben wir ganz, ganz viel, wo wir probieren, eben den Kind die Realität näher zu bringen.
Also das ist das, was ich bei mir, in meinem Unterricht oder auch bei Kolleginnen und Kollegen manchmal ein bisschen vermisse. Ich sage bewusst auch bei mir, weil ja. Der Unterricht findet eben zu viel auf Arbeitsblättern statt oder auf einem Online-Tool. Ja. Und ich glaube, die wirkliche Erfahrung, die wir machen müssen, weil es gar nicht anders geht, die fehlt uns manchmal ein bisschen. Und da könnten wir uns, glaube ich, schon noch eine Scheibe davon abschneiden.
Du sagst es. Das ist das, was ich einmal auch im Museum erzähle, wenn ich eine Führung habe. Wenn die Leute fragen, wie ist denn das jetzt eben mit blinden Kindern zu unterrichten, dann sage ich, schauen Sie, es begreifen. Wenn alle will möglich, es ist nicht all möglich, aber wenn alle will möglich, einen konkreten Gegenstand nehmen, die Realität nehmen. Und das würde den normalsehenden Kindern eben auch überhaupt nicht schaden. Das würde ihnen auch viel gut tun. Das ist eben vielleicht Gefahr bei Normalsehenden. Ja, man gibt ein Arbeitsblatt, man lässt es online arbeiten. Das ist ja auch nicht grundsätzlich schlecht. Und unsere Kinder machen ja da zum Teil auch und sehr gern. Und eben, die elektronischen Medien sind ja auch ganz wichtig. Aber je jünger das Kind sind, umso mehr ist es einfach wirklich zentral, dass sie die Welt begreifen. Lückenlos, wenn möglich. Also so eine Abstraktionsreihe, könnte man sagen. Oder vom lebendigen Huhn, der gackert, wo biegt, wo ein Seil hat, wo warm ist, wo man die Federn kann spüren kann, wo man den Mist schmeckt, spürt, bis zum abstrakten Relief oder Bild vom Huhn.
Wie sieht, also Gestaltungsunterricht als solches kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Aber ihr müsst, also wenn ihr sagt, ihr könnt noch Lehrpläne nicht 20, müsst ihr auch bildnerisches Gestalten machen, dann heisst es geht vor allem um 3D-Erfahrungen.
Mhm. Ja, unter anderem auch. Und da wir ja eben gemischte Klassen haben, gibt es dann manchmal verschiedene Themen. Also da, wo ich noch bildnerisches Gestalten gehe, da hat man vielleicht, wir haben zwar eigentlich einmal mit allen alles gemacht. Also wir haben zum Beispiel mit blinden Kindern auch den Farbkreis angeschaut, haben mit ihnen thematisiert, was ist eigentlich eine Farbe. Und die hat das nicht einmal so, das hat die noch interessiert. Weil wir sind in der Welt der Sehenden, wo alle von Farben reden. Und die Blinden haben sich dann wirklich auch interessiert für Farben. Wir haben lange mit dem Farbkreis gemacht, sie haben auch gemalt mit dem Pinsel. Dann haben wir aber wieder mal abgewechselt und haben einfach wieder viel mehr mit Ton geschaffen. Oder Speckstäbe, eben das dreidimensional einbauen. Oder Gipsmasken gemacht. Oder Silber geschmiedet. Und das ist ja dann für Sehende und Blinde genau gleich spannend, oder?
Ich habe das spannend gefunden. Ich war mal in einem Kunstmuseum in Seiten. Und dort haben sie quasi Dauerausstellung auch für Blinde zugänglich gemacht, wo dann verschiedene Schichten, man so Schablonen können lupfen und die verschiedenen Sachen tasten. Es hat 3D-Modelle von Bildern oder auch Wärmesignaturen im Bild drin. Das habe ich mega spannend gefunden.
Ja, wir haben auch vom Museum aus so einen Auftrag mal gehabt, einen Ausschnitt aus einem Bild von Paul Klee für das Zentrum Paul Klee tastbar darzustellen. Und ob es jetzt gut rausgekommen ist oder nicht, kann ich jetzt als nicht sehbehinderte oder vor allem blinde Person nicht beurteilen. Aber man hat verschiedene Hölzer genommen mit verschiedenen Tastqualitäten. Also Hölzer kann ich ja härter oder feiner sehen. Zum Teil auch andere Farben. Und das ist einfach ein Annäherungsversuch, um die Welt der Bilder in die Welt der Tastenden zu übertragen. Und da haben wir auch ein bisschen probiert. Wir haben auch Bildbetrachtungen gemacht mit Darstellen, mit verschiedenen Schichten. Das haben wir auch alles so ein bisschen experimentiert. Und das ist schon spannend, ja.
jetzt kommen die Kinder und Jugendlichen zu euch und irgendwann sind sie da fertig und haben einmal von euch Therapiestunden, Förderstunden, ja, normale Regelklassenstunden gehabt. Und dann, wie geht es nachher weiter?
Ja.
Also weißt du, euer Ziel bei euch in der Blindenschule Zollikofen?
Also eben, wir haben natürlich ganz, ganz viele Zusatzfächer, die habe ich jetzt dir gar nicht aufgezählt. Also der Tag von einem blinden Schüler ist lang. Und da müssen wir eben darum manchmal auch Abstriche machen, dass man sagt, wir kürzen jetzt beim normalen Lehrplan halt zugunsten von einem Spezialfach.
Erzähl mal, was könnte das sein?
Also das ist eben zum Beispiel Punktschriftunterricht, das ist ICT, das ist Orientierungs- und Mobilitätsunterricht, den ich gebe. Das ist lebenspraktische Fähigkeiten, also Kochen, Waschen, Putzen, Körperpflege. Das ist Low Vision Training, das ist eine Sehrestförderung für die, die noch einen Sehrest haben, oder Sehvermögen, wie man besser sagt. Das ist Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, heilpädagogisches Reiten, Punktnotenschrift in einzelnen Fällen. Also da gibt es ganz, ganz viel. Und ich kann keinen Schüler alles besuchen gleichzeitig. Das ist eine totale Überforderung. Unser Ziel ist, je länger, je mehr. Weil wir haben doch jetzt einfach eben auch Jugendliche und Kinder, die spezielle Herausforderungen mit sich bringen, die grösstmögliche Selbstständigkeit. Und das ist früher mehr gesehen, Richtung Gymnasium, Richtung KV, also ganz klassisch nach 9, 10, 11 Jahr Blindenschule, ist man dann so weit gewesen, dass man können überwechseln. Das ist je länger, je weniger der Fall. Also wir müssen dann auch mal mehr individuelle Lösungen suchen. Wir haben sogar eine Frau angestellt, die Berufswahlunterricht gibt, so ab der 7. Klasse und wirklich intensiv mit diesen Jugendlichen zusammen schaut, was gibt es für Möglichkeiten, was sind auch die Stärken. Also wie an einer Regelschule auch. Aber einfach halt auch realistisch bleiben. Oder? Da muss man manchmal auch ein bisschen Träume zerstören, weil es einfach von der Sehbehinderung her nicht geht.
Also, was mich jetzt schon noch beeindruckt, wenn ich dir so zulasse, ist, ihr habt ein integratives System bei euch und bei uns in der Volksschule wird immer wieder darum gestritten, ist Integration überhaupt machbar mit verschiedenen Lernsettings und mit verschiedenen Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und ihr macht das?
Ja, innerhalb von der Schule schon, aber wir sind natürlich auch eine separative Schule, oder? Wir sind eine Spezialschule und es wird noch lange nicht jetzt ein Kind an die Blindenschule kommen. Wir haben ganz viele Schüler, die natürlich im Regelbereich in die Schule gehen. Das sind nämlich Hunderte von Kindern, die vom ambulanten Dienst betreut werden, die kommen mit dem Satz, komm mal einen Fuss hier in unsere Schule. Und das ist eine viel grössere Menge. Und das ist eigentlich der kleine Teil, den wir hier haben, wo eben vielleicht aus verschiedensten Gründen so ein bisschen das familiäre behüteter Brauchung, auch das spezielle Umfeld, wo es eben nicht wirklich gezielt auch blindenspezifische Fächer
lernen. Also ich höre daraus heraus, die Schlüsselkompetenz zu erreichen, um nachher selbstständig zu werden, geht auch über die Ressourcen der Betreuungsperson.
Ja,
also der Stellenprozent zum Beispiel.
Genau. Und die Schüler im Regelbereich, die kommen natürlich auch Betreuung über und die werden auch vieles kompensiert. Oder sie müssen halt auch selber viel mehr bereit sein, zu kompensieren, auch mit den Eltern zusammen. Und da schaue ich schon einfach mehr Lehrpersonen. Oder einfach, es hat auch Sozialpädagoginnen, es hat ganz viele Leute, Therapeutinnen, die ein Kind fördern. Also, ja, da ist eine umfassende Betreuung natürlich. Heilpädagogisch gesehen.
Wann ist man denn selbstständig, wenn man zu euch rausgeht?
Das ist nicht so eine einfache Antwort zu geben. Im Prinzip dann, wenn man kann, sage jetzt einmal, wenn man eine gewisse Reife hat, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Also, man muss vielleicht sagen, wir haben auch Kinder in der Abteilung Sehen Plus. Die werden ihr Leben lang ziemlich viel Betreuung brauchen. Und die kann ich da nicht in dem Sinne Lehre machen, wie wir es gewöhnt sind. Eine reguläre Lehre, die gehen häufig dann in ein Heim. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine andere Situation. Aber da im Sehen, das ist der Regelbereich, da ja, ist halt schon das Ziel, dass gewisse Selbstkompetenz haben und auch können selbstständig reisen zum Beispiel, ganz konkret. Dass man es nicht einfach mal sein Taxi herführen oder die Eltern den Taxidienst machen, sondern selbstständig von A nach B kommen und wieder nach A zurück. Und auch sich selber kennen, was kann ich, wo habe ich noch Mängel, wo muss ich jetzt mich anstrengen, dass ich besser werde, dass ich überhaupt in einer Lehre auch mit so meinem Ziel kommen.
Du unterrichtest ja Mobilität und Orientierung da.
Ja.
Da nehme ich auch, wird auch ein grosser Teil sein, um diese Selbstständigkeit zu erreichen.
Ja, das ist eigentlich mein Glück, weil die Schülerinnen und Schüler sind dann häufig intrinsisch motiviert. Sie wollen ja selbstständig werden, also ein gesundes Kind will selbstständig werden und nicht ewig im Taxi hocken. Und einfach die Welt entdecken. Und wenn ich das spüre, wenn ich nachher wecke, die Freude und die Motivation, selber unterwegs zu sein, selbstständig, selbstbestimmt, dann habe ich schon gewonnen. Und dann kann ich mir im Prinzip überall alles lernen und arbeiten und dranbleiben. Also jetzt in meinem speziellen Fach, wir haben schon so einen Kompetenzpass, wo alles steht, die Fähigkeiten, die ein Kind muss können. Aber häufig gehe ich auch einfach raus und schaue, was entgegenkommt, weil die Welt draussen ist jeden Tag anders. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das ist genau auch die Realität. Ein Weg ist nicht jeden Tag gleich. Da hat es Schnee, es hat keinen Schnee, es hat eine Baustelle, der Bus kommt spät, steht ein Auto im Weg und all diese Sachen. Da kann ich gerade eins zu eins mit dem Kind schauen, was machen wir jetzt, oder?
Also wenn ich dir zulasse, werde ich gerade ein bisschen neidisch. Intrinsische Motivation zu nehmen, das ist so da, wo wir dann gerne ein bisschen kämpfen, oder? Ja. Also es klingt sehr extrem praxisnah und lebensnah.
Das ist es auch. Also als Fach LPF, also lebenspraktische Fähigkeiten und eben Orientierung und Mobilität, das ist lebensnah, praktisch. Und genau darum ist das jetzt, hat sich das herauskristallisiert in meinen 33 Jahren Blindenschule. Das ist einfach jetzt mein Lieblingsfach. Ich gebe es seit dem 94, habe alle Sprachen gegeben, Turnen, Mathematik, Gestalten. Aber das ist jetzt eben das Fach, das ich muss sagen, das ist einfach absolut sinnvoll. Also ich liebe es.
Jetzt hätte ich noch eine politische Frage an dich, wenn wir langsam so gegen den Schluss gehen. Was würdest du dir wünschen oder was würdest du an einer Regelschule mitgeben, was wir könnten von eurer Schule hier in Zollikofen lernen?
Oh, da muss ich gerade überlegen. Also weißt, ich habe das Gefühl, die Regelschulen arbeiten eben auch schon sehr, sehr gut. Und ich bewundere alle die Lehrpersonen, die in der Regelschule eine grosse Klasse haben und dann noch immer besondere Bedürfnisse. Da muss ich auch mal sagen, also bei uns ist es ja viel einfacher. Da ist ja alles die gleichen Bedürfnisse und kleine Klassen. Jetzt muss ich wirklich gerade überlegen. Vielleicht der Respekt einem anderen Kind gegenüber, der Respekt einem anderen Leben gegenüber, dürfte mir schon wichtig. Und das ist natürlich bei uns auch ein ganz grosses Thema, weil wir haben Kinder, wo ihr Leben nicht so sicher ist wie bei anderen. Sie haben zum Teil Krankheiten oder sie sind gefördert vom Unfallrisiko. Sie kommen krank auf die Welt oder so. Also das Leben bejahen und respektieren ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Und einem Kind auch etwas zutrauen.
Sollte man denn die öffentliche Schule so ausstatten, dass sie gar nicht braucht?
Das hoffen wir natürlich nicht. Nein, eine Zeit lang haben wir auch ein bisschen Angst gehabt, uns brauche ich es dann noch mehr, weil man eben Kinder möglichst integrieren wollte. In der Zwischenzeit ist die Realität so, und ich glaube, das ist auch nicht schlecht, Integration ist grundsätzlich ganz eine gute Sache, aber sie funktioniert nicht allweil gut. Es hat so viele Faktoren, wie gross ist die Klasse, wie ist die Lehrperson aufgestellt, wie stehen die Eltern zu dieser ganzen Sache, wo wohnt das Kind. So viele Faktoren, die bestimmen oder die mitbestimmen, ob eine Integration gelingt oder nicht. Und die Integration hat genau die gleiche Berechtigung, aber die Sonderschule eben auch. Wir haben jetzt ganz viele Kinder, die einfach in der Regelschule untergehen würden. Und darum braucht es beides. Und ich glaube, wir wären nicht so schnell mehr wegrationalisiert, weil die Tendenz geht ja wieder ein bisschen in die andere Richtung. Und ich glaube, beides nebeneinander ist nicht schlecht, ist eigentlich ideal. Also wenn man es politisch sieht, ich will nicht, dass alle integriert würden. Nur schon wegen meinem Arbeitsplatz. Und einfach, es ist eine Überforderung für viele Kinder und auch für Lehrpersonen.
Ihr macht ja auch etwas zum Verständnis von euren Kindern und Jugendlichen für die Aussenwelt. Ja. Ihr habt ein Museum. Genau. Möchtest du vielleicht da noch etwas dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Du hast eben gerade auch so einen Punkt. Du hast vorhin gefragt, was kann die Regelschule machen? Und ich wollte es eigentlich dann schon sagen. Wir bieten ja Workshops an für Schulklassen. Und weil im Lehrplan 21 das Thema Behinderung, Sehbehinderung, Sinne vorkommt, haben wir jetzt je länger, je mehr Anfragen von Schulklassen, die gerne möchten, eben ins Blindenmuseum kommen, einen Workshop buchen. Und genau da kann man so Sachen thematisieren. Sie haben Atelierposten, die sie mit ihren Sinnen können lösen können. Wir haben auch Porträts, die sie hören können. Wir haben einen Dunkelraum, wo ein Hörspiel läuft von 20 Minuten, wo man mal einfach den Dunkel ausgeliefert ist und mal schaut, was macht das mit dem. Und da gibt es manchmal ganz interessante Fragen und auch Austausch. Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt blind wäre? Oder wie mache ich denn die blinden Kinder da? Und so ein bisschen Verständnis fördern. Das Museum gibt es seit 2011, da war es noch ein altes Museum, jetzt haben wir es am neuen Ort, seit dem 19. Und vor dieser Zeit sind einfach viele Schulklassen haben sich angemeldet und sind dann hier in die Schule gekommen, wie in einen zoologischen Garten einschauen. Und das hat einfach nochmal funktioniert. Das ist auch ein Konzept, das einfach nochmal geht. Und dann ist Betroffenheit vielleicht, ja, die armen Blinden. Aber sie haben, die Kinder haben gar nicht die Chance zu merken, dass es auch Strategien gibt, wo man durchaus nochmal einfach so bedürftig ist und mitleiderregend, sondern man kann sich auch helfen. Und ich glaube, wenn die Kinder, die sehenden Kinder in einem Workshop merken, ja, eine Sehbehinderung ist schon ein bisschen seich, aber es ist möglich, mit der auch zu kompensieren und ich komme gleich durchs Leben, dann haben wir viel gewonnen.
Das finde ich sehr ein schönes Schlusswort. Ich wünsche mir, dass ich mir ein Stück von deiner Begeisterung, die du nach so vielen Jahren in deinem Job immer noch hast, kann abschneiden. Christine Hofstetter, herzlichen Dank für das Interview.
Ich bedanke mich auch.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.